Shortleg.
We're gonna rock the show.
Shortleg.
Bang your head and let it flow.
Shortleg. Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg.
Da waren es nur noch vier, denn die Halbfinalisten der PDC-WM 2020, sie stehen fest, und damit hallo und herzlich willkommen zum Shortleg-Podcast auf Daten.de. Mein Name ist Martin Pfannbaum und heute habe ich wieder die geballte Fachkompetenz im Dartsport neben mir. Zum einen Kevin Barth von Daten.de. Hi Kevin.
Hallo, und jetzt bin ich nicht mehr alleine mit dir. Also ich große Freude.
Genau, denn der Lutz Wöckener von der Welt, der hat sich heute auch nochmal dazugesellt. Hi Lutz.
Ja, grüße euch. Hi.
Wir besprechen heute natürlich den Viertelfinaltag der PDC-WM 2020. Kurz noch die Info, wie immer, wo ihr den Podcast hören könnt. Das ist auf meinsportpodcast.de, Spotify, Anchor, YouTube und vielen weiteren Anbietern der Fall. Die Infos gibt es weiterhin auf daten.de/shortleg. Ja, Männer, jetzt haben wir nur noch vier Leute im Turnier. Wie ist euer Eindruck vom Viertelfinaltag heute?
Ja, ich fand es deutlich besser vom Level als am Vortag jetzt gestern. Ich fand, dass wir vier schöne Spiele gesehen haben, wo zwei so ein bisschen merkwürdig waren. Auf der einen Seite das erste, Espinel gegen Vandenberg, und Van Gerven gegen Labanauskas fand ich auch komisch. Kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen. Ansonsten haben wir halt auch einen Kracher gehabt. Peter Wright gegen Luke Humphreys und Gavin Price gegen Glenn Durrant war auch nicht ohne. Also ich habe mich heute gut unterhalten gefühlt.
Ja, war okay, aber mir fehlt immer noch so das denkwürdige Ding. Vielleicht erwarte ich da auch einfach zu viel. Klar, es gab einige wirklich, wirklich tolle Matches. Eigentlich war in jeder Runde da auch was dabei, aber ich hatte im Vorfeld mir eigentlich, so wie jedes Jahr, von den Viertelfinals einiges versprochen. Das ist oft so die Runde, wo es dann richtig knallt, wo dann ein deutlicher Unterschied festzustellen ist. Ich warte auch noch auf den neuen Data, aber vielleicht sind meine Ansprüche da zu hoch. Ich hatte mir ein bisschen mehr versprochen. Also wenn ich jetzt so einen Schlussstrich ziehe, bin ich ehrlich bin, doch ein bisschen enttäuscht.
Dann gehen wir doch einfach mal in die Matches rein. Zunächst am Nachmittag das erste Viertelfinale zwischen Nathan Espinel und Dimitri Vandenberg, das am Ende Espinel mit 5-3 gewinnt. Ja, komischer Start. Vandenberg gewinnt den ersten Satz, verliert dann aber drei Sätze in Serie. Kevin, war das schon für dich der Knackpunkt, dass da kein Weg mehr zurück gab für Vandenberg?
Ja, also er hat ja im ersten Satz schon irgendwie Glück gehabt in meinen Augen, dass Espinel die Doppel nicht getroffen hat. Und danach war seine Scoring-Power nicht so richtig vorhanden. Und im vierten Durchgang hat er, glaube ich, auch Set-Darts vergeben. Also vielleicht hätte es 2-2 stehen müssen nach diesen vier Sets. Aber gerade da hat mir Espinel eigentlich gut gefallen in dieser Phase und Vandenberg eben nicht. Er ist am Schluss nochmal zurückgekommen. Aber es war alles so ein bisschen halbgar. Er stand lange Zeit auch unter 90, was den Average angegangen ist. Von Espinel bin ich so, was die Konstanz betrifft, auch irgendwie enttäuscht. Aber am Ende musste er nicht mehr bringen, um dieses Match zu gewinnen. Und ich glaube, das ist das, was für ihn zählt.
Ja, sehe ich ähnlich. 95er Average Espinel, 91er Vandenberg ist eigentlich zu dünn. Und ich glaube, es wäre auch deutlicher oder früher schon klar Richtung Espinel ausgeschlagen, wenn Vandenberg nicht diese wunderbaren Übergänge ganz oft hatte in den Finish-Bereich, so in dem Bereich 220, 250, 260 Punkte, da hat er oft eine 140 oder 180 noch geworfen, da nochmal Druck ausgeübt, oft auch erfolgreich und dann das Leg doch noch geholt. Ich denke aber auch bei Dimi Vandenberg, dass er mit dem Viertelfinale eigentlich alles erreicht hat, was er erreichen kann, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, als eigentlich möglich ist, hat ein herausragendes Turnier gespielt, finde ich. Und ja, Espinel ist eigentlich eine Nummer zu groß im Moment für, für den Dreammaker. Und ja, wie gesagt, es hätte auch noch deutlicher ausgehen können.
Glaubst du denn, dass Espinel den Schalter umlegen kann und noch besser spielen kann? Also ich finde, eine Runde vorher hat er mir ein bisschen besser gefallen, aber es braucht schon noch mal deutlich mehr, um Van Gerwen gefährlich zu werden. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass Espinel einer der Spieler ist, der an einem guten Tag das kann. Also ich traue es Espinel zu und ich traue es Gavin Price zu. Ich traue es Wright halt momentan nicht zu. Aber Espinel ist ja jetzt der Halbfinalgegner von Van Gerwen.
Ja, sehe ich auch so. Das haben auch jetzt viele, ich meine, so alt ist der Abend jetzt ja noch nicht. Aber viele haben jetzt so das Match sich rausgesucht für morgen, Price gegen Peter Wright. Ja, dass das Spannende wird, dass das eine ganz enge Kiste wird, glaube ich nicht. Ich sehe es erst im Ersten. Also wenn wir jetzt vom Tableau von oben nach unten schauen, MVG Espinel könnte ein richtiger Cracker werden. Und ich sehe da durchaus eine Chance, weil er eben genau das morgen tun wird, nämlich nochmal eine Schippe drauflegen. Und ich finde, er hat es im Turnier auch gezeigt, dass er deutlich besser spielen kann und deutlich konstant höher scoren kann, als er das jetzt gegen Vandenberg getan hat.
Hat man ja eigentlich heute auch noch gesehen, 4-1 geführt, dann ist Vandenberg ja nochmal auf 3-4 drangekommen. Dann hat Espinel aber mit 3x13 Darts auch nochmal angezogen. Also konnte sein Spiel dann auch nochmal zum richtigen Zeitpunkt ankurbeln. Eine Szene, die ich gerne noch besprechen würde, ist im vierten Satz, Kevin hat das schon richtig gesagt, da gab es Set-Darts für Vandenberg, der hatte 167 Rest und geht dieses Finish auch an, obwohl Nathan Espinel auf 162 stand. Also Espinel hatte keinen Finish, aber Vandenberg nimmt den Bullversuch, kommt dann zurück, hat dann eben halt nur 2 Darts aufs Doppel und vergibt die dann. War das auch so ein Fehler, der da am Ende bestraft worden ist?
Ja, also ich bin schon auch ein Freund davon, sich ein Doppel zu stellen, wenn der Gegner nicht auf dem Finish ist. Es gibt ja die andere Meinung, die heißt, hol dir Selbstvertrauen, wenn du aufs Bull wirfst und so ein großes Finish machst. Aber gerade in so einem wichtigen Spiel ist irgendwie Vorsicht das erste Gebot in meinen Augen. Also wenn wir nach einem Fehler suchen, dann könnte man hier einen kleinen erkennen. Keine Ahnung, wie du das siehst, Lutz.
Ich glaube, das ist auch immer viel aus der Situation raus. Ich glaube gar nicht, dass man sowas sich vorher unbedingt zurechtlegen kann. Man kann sicherlich da eine grundsätzliche Meinung haben, aber ich meine, wir spielen ja nun auch alle ein bisschen, auch wenn auch auf einem anderen Niveau. Wir kommen sicherlich nicht so oft in die Situation, so ein Finish dann auch checken zu können. Ich zumindest nicht. Aber ich glaube, du handelst dann einfach auch oft intuitiv und aus der Situation raus, wie du dich fühlst. Ich kann es zumindest nachfühlen, dass ich dann in der Situation das Gefühl habe, ich treffe das jetzt einfach und dann mache ich das auch. Grundsätzlich wäre es natürlich, wenn man jetzt rational an die Sache rangeht, cleverer gewesen, sich ein Doppel zu stellen. Das ist dann sicherlich die sichere Variante, aber ich glaube nicht, dass er das da irgendwie übersehen hat oder den Score nicht im Blick hatte. Er ist einfach davon ausgegangen, dass er das trifft und dann soll man es machen. Also wenn wir Jeffrey DeSwan zum Beispiel gesehen haben, ja, der hätte 0,2 Sekunden maximal gezögert und wäre sofort draufgegangen wahrscheinlich. Das ist so ein Spieler, dem das eigentlich ziemlich wurscht ist, der eigentlich immer drauf geht. Ja, aber ich denke, es ist wirklich eine situative Geschichte, wie du dich gerade fühlst und das dann auch sehr schnell entscheidest.
Wäre definitiv das 2-2 in Sätzen gewesen. Gäbe dann ja auch eine Pause nach dem vierten Satz. Also klar, hätte er die Zuschauer auf jeden Fall nochmal mit reingeholt, aber die wären ja so oder so beim Satzgewinn dann nach Chase Sun aufgestanden und hätten da ihre Gesänge angestimmt. Aber finde ich ein interessantes Thema. Manche Spieler, wie du sagst, Lutz, die gehen da generell immer drauf, die zögern gar nicht. Manche spielen da wirklich den Percentage Shot, wie die englischen Kommentatoren dann immer sagen. Klar, kann natürlich schief gehen, kann auch gut gehen. Gestern hatten wir bei Hybris Kevin schon besprochen. Da war es natürlich ein anderer Fall, dass der Gegner ein machbares Finish hatte. Dann zu gamblen war definitiv ein Fehler. Und hier dann, ja, kann man darüber streiten, ob das jetzt matchentscheidend war. Wahrscheinlich nicht.
Wobei ich das mal nochmal selber widerlegen muss. Ich habe es gerade im Kopf, ich glaube, es war sogar ein 170er Finish, wo er auf 50 runterspielt und sich dann tatsächlich gestellt hat gestern. Also aber andererseits bestätigt es auch meine These, weil er ist eigentlich ein Spieler, der immer drauf geht. Aber in dem Fall hat er sich gestern sogar dann einmal dann das sichere Doppel gestellt. Ich glaube, es war dann die Doppel 16, meine ich. Aber ja.
Also was ich nicht gut finde, sind so Geschichten, wo du dir, wenn du auf Bull gehst, einiges kaputt machen kannst. Also wenn mein Gegner noch keinen Finish hat und ich stehe auf 132, dann sehe ich halt keinen Sinn darin, mit dem ersten auf Bull zu werfen. Mhm. Weil wenn ich dann weder Außenbull noch Innenbull, sondern die Single 6 treffe oder sowas, dann kann ich mir das halt auch richtig schön kaputt machen und eine, weiß ich nicht, 46 werfen, anstatt dann oben auf der Triple 20 einfach anzufangen. Also 170, 167, die Dinger sind für mich jetzt gar nicht das große Problem. Ich finde es halt schwierig, wenn irgendwer meint, dann bei 135, 132, 125 halt tatsächlich auf dem Bull anfangen zu müssen, wenn der Gegner noch gar keinen Finish hat, weil das kann man deutlich entspannter dann auf anderen Wegen spielen. Und das kann man ja auch zumachen, geht ja dann auch. Triple 20, Triple 20, Doppel 6 für 132 oder was auch immer man möchte.
Und wo wir gerade bei Checkout sind, das ist mir auch noch aufgefallen bei Michael van Gerwen, dass er jetzt konsequent bei 56 Rest Triple 16, Doppel 4 spielt. Also mindestens zweimal, wenn nicht sogar dreimal, finde ich auch recht ungewöhnlich.
Ja, da gab es ja noch eine interessante Szene, auf die wir dann später noch zu sprechen kommen. Aber eigentlich passend dazu, wir schweifen mal kurz einfach ab. Es gibt ja noch die Sache, wenn ein Gegner auf dem Doppel steht und ich habe, keine Ahnung, 189 Rest und ich gebe nochmal die 180 einfach, um die Crowd da so ein bisschen mit reinzunehmen, um ein bisschen Stimmung zu machen, bevor der Gegner dann zurückkommt, der auf dem Doppel steht. Wie ist da eure Meinung? Eine sinnvolle Geschichte?
Oh je, yeah, da geht es natürlich ja, darum, dem Gegner irgendwie nochmal in den Kopf zu kommen, ne? Auf der einen Seite gibt es Momente, wo ich es machen würde, zumindest wenn ich mir mit einer 180 auch ein Doppel stelle. Wenn das jetzt eine ungerade Zahl ist, würde ich es nicht machen. Also bei 189, bei deinem Beispiel, würde ich nicht die 180 werfen. Ich würde sie werfen, wenn ich bei 184 stehe. Doch, würde ich sie werfen, weil ich dann ein gerades Doppel habe und okay, aber bei ungeraden Zahlen würde ich spätestens, wenn ich zwei in der Triple 20 habe, mir überlegen, was ich mit dem dritten Dart mache, weil da kann immer was passieren. Ja, wenn ich jetzt eine 180 für 9 Rest werfe, Single 1, Doppel 4, da kann immer was schief gehen.
Ja, also denke ich auch, dass ob die Crowd dann der Faktor ist, also ob es jetzt dann eine 180 ist oder ob ich im dritten dann auf die Triple 19 runtergehe, ich glaube, der Druck, den ich ausübe, Der ist derselbe. Also da würde ich auf jeden Fall stellen, um nachher eben den einen Dart vielleicht noch mehr zu haben, auf jeden Fall. Ist für mich eine klare Geschichte.
Also ich nehme das immer so wahr, dass der Caller dann natürlich auch von der Stimme anders agiert. Ne? Also
das stimmt.
Ist natürlich ja, eine hohe Psychologie jetzt, aber mein Kirk Bevins, der schreit eine 177 ja auch besonders raus, sage ich mal, oder machen eigentlich alle. Aber klar, 180, die zieht sich ja nochmal und die bleibt auch irgendwie länger irgendwie im Kopf hängen. Man hört ja schon, was der Caller sagt, auch der Gegner, der nach das Doppel kommt. Deswegen denke ich mir immer so, ob er sagt 139 oder 180, das sind ja schon ein paar Sekunden oder Hundertstel von Sekunden, die da auch länger irgendwie tabu sind da oben auf der Bühne. Also
ich fände es als Gegner beeindruckender, wenn mein Gegner nicht die 180 wirft, sondern ein anderes Triple mit dem dritten Dart trifft, was vielleicht nicht so normal ist. Also wenn jemand eine 159 wirft, wenn jemand vielleicht sogar Triple 19 Bullseye, wenn jemand eine 164 wirft, also etwas, wo wirklich gutes Boardmanagement gefragt ist und er sich damit ganz genau absettet und ein Doppel stellt, das würde mir als Gegner deutlich mehr zu schaffen machen, wo ich so denken würde, boah, der zeigt mir jetzt aber gerade, egal ob ich oben, unten oder in die Mitte werfe, ich treffe alle drei so, wie ich das jetzt gerade möchte und setze dich jetzt mal richtig schön unter Druck.
Also mir wird es überhaupt nicht zu schaffen machen, egal was der Gegner wird.
Weil du nicht auf dem Doppel stehst.
Ich spiele nur Single Out, ja genau. frag mal bitte bei Sport 1, ja, Kollege Hadi Töne, der hört sich das ja morgens immer so, hört er sich Shortleg ja immer quasi zur Weiterbildung nochmal an.
Grüße.
Genau, Grüße, guten Morgen. Frag ihn doch mal. Also Single-Out ist vorbei, ja. Die Doppel-10, das Board, was bei Sport 1 da in dem kleinen Studio steht, das ist nicht zufällig auf der Doppel-10 so krass durchlöchert. Gut, aber ich will mich jetzt hier nicht selber feiern.
Du meinst, 301 Doppel-Out. Auf,
ja. Weil meist der Nacht, er wacht nachts auf und denkt, oh, Doppel-10 und hört quasi, wie der Pfeil da einschlägt. Und
hat dann nur No-Score. Ja. Na gut, das war es dann zum ersten Philly-Finale des Tages zwischen Nathan Espinel.
Wir haben ja noch drei.
Wir haben noch drei. Genau, und eigentlich die Performance des Tages kam meiner Meinung nach von Peter Wright, der Luke Humphries mit 5-3 besiegt. Wow, also ich war sehr beeindruckt von Wright, wie er da ans Board gekommen ist, nachdem es gestern ja irgendwie am Ende so richtig so energielos wirkte, er gerade nochmal so über die Ziellinie gekommen ist. Und dann so ein Start, 170 auf dem Bull gefinisht, 124 auf dem Bull gefinisht und den Average einfach das Spiel quasi gehalten hat, am Ende fast 106. Kevin, wie hast du Wright heute empfunden?
Ja, extrem stark in allen Bereichen. Scoring, Finishing. Es gab ein, zwei Sätze, wo er mir nicht so gefallen hat. Ich überlege gerade, es war vor allem der Satz, wo Humphries auf 4-3 verkürzen konnte. Das war so der einzige Satz, wo Wright abgetaucht ist. Aber in allen anderen hat er hohe Gefahr ausgesprüht. Und es gab den Set, wo er das 3-1, glaube ich, gemacht hat, wo er seine Legs in 11, 12 und 11 Darts gewonnen hat. Das fand ich besonders beeindruckend, so als Highlight rauszupicken. Aber er war einfach auch von Anfang an voll da. Also, wie du schon sagst, das frühe 170er-Finish und dem sehr gut spielenden Gegner einfach immer wieder ein neues Brett vor den Kopf gehauen.
Also, ich fand auch, es war eine Weiterentwicklung nochmal zum Achtelfinale gegen das Swan. Da hat er 3 bis 3,5 Sätze unfassbar gut gespielt. Diesmal waren es 4, vielleicht sogar 4,5, die ja wirklich brillant war. Er muss aber, glaube ich, morgen mindestens das Spiel nochmal zeigen, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und ich traue es ihm nicht zu, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Was ich bei Blick in die Statistik auch nochmal wirklich sehr, sehr auffällig fand, und das hat auch meinen gefühlten Eindruck aus dem Match bestätigt, deswegen habe ich da auch explizit nochmal nachgeguckt. Er hat mit seinem letzten Dart 38 Punkte am Ende gehabt. Es war sein bester Dart, und das zeigt auch seine Qualität. Also selbst bei schwächeren Aufnahmen nochmal das Ding nochmal wieder rumzureißen, und hat letztlich auch zu diesem herausragenden Average geführt. Also 38 mit dem dritten, das gibt es auch nicht so oft. Also korrigiert mich gerne, ihr seid da tiefer in den Statistiken drin, aber fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Und auch eben auffällig beim Zuschauen schon, dass er da wirklich ganz oft seine Aufnahme nochmal mit dem Triple dann gerettet hat.
Also 38 ist, glaube ich, tatsächlich eine Zahl, die man selten so
sportlich, ja. Vor allen Dingen, ne? Also nicht mit dem ersten, sondern mit dem dritten.
Genau. Ich fand jetzt, dass seine Kurve deutlich weniger abgeflacht ist als gegen Deswan. Ich finde nicht, dass man das miteinander vergleichen kann, wenn ich mir das so anschaue. Der Schnitt, der Average nach 4 Sets lag bei 110 und der Schnitt zu Beginn des letzten Satzes lag dann noch bei 106. Da ging es ein bisschen runter, aber nicht so sehr wie gegen Deswan, wo ich den Eindruck hatte, der war dann 2,5 Sätze komplett weg.
Ja, aber er hatte ja auch, da kam ja noch was dazu, diese körperliche Geschichte, ne, was er gesagt hat, dass er in der Pause nach dem dritten Satz da Probleme hatte, irgendwie Traubenzucker brauchte und Bedenken hatte, überhaupt wieder rauszukommen. Wenn das denn so stimmt, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber so hat er es erzählt. Das war heute sicherlich nicht der Fall, aber ich fand schon, dass da ein kleiner Bruch drin war und er Humphries nochmal die Chance gegeben hat. Vielleicht nicht ganz so krass, hast du recht, wegen des Mann, aber.
Und er hat ja auch gut gespielt, Humphries.
Ich wollte es gerade sagen. Also
genau. Aber er hat auch vorher schon gut gespielt. Also ja. Ihm ist gar nicht so viel vorzuwerfen. Ich finde dass er eine mal wieder eine unfassbar gute Figur da abgegeben hat. Auch so abseits seiner Aufnahmen. Also der zeigt immer, dass man sehr emotional sein kann, was das eigene Spiel angeht, aber auch sehr fair dabei dem Gegner gegenüber. Und ich fand diese Gesten, die beiden da auf der Bühne gezeigt haben, beide fand ich wunderbar. Und dieses Match hat eigentlich ganz viel gehabt, was Darts für mich so besonders und so wunderbar macht. Einmal diese sportliche Komponente, das war wirklich von der Qualität her sicherlich das Beste der Vierviertelfinals, aber auch eben so drumrum. Also am Ende standen sie ja beide, haben sich dann gegenseitig dann noch irgendwie den Arm hochgehoben und hier feiert man für den anderen. Toll, also war eine absolut runde Sache.
Ja, Humphries, da habe ich großen Respekt auch davor. Also die Partien, die er bei diesem Turnier gemacht hat, da war immer Feuer drin, da war immer Scoring-Power da. Und heute dann, wenn es drauf ankommt, sein bestes Spiel zu zeigen, es hat leider nicht ganz gereicht, aber dann auch nochmal als die Tür auf war von Wrights Seite, das dann zu nutzen und nochmal zu verkürzen, das fand ich auch sehr beeindruckend. Er konnte das dann im letzten Satz nicht mehr so ganz anbieten, aber es ist schon stark, wenn jemand es bei einer WM, wo regelmäßig auch die Leute purzeln und so weiter, wenn es jemand bei so einer WM dann schafft, zweimal in Folge dann auch ins Viertelfinale zu gehen. Und wir reden ja noch nicht über einen voll entwickelten, ausgewachsenen Topspieler. Da hat man ja schon den Eindruck, dass da noch mehr Konstanz und regelmäßig gute Ergebnisse fehlen und noch dazukommen können in nächster Zeit und vielleicht auch werden.
Ja, ich denke auch, dass er sich als World Youth Champion und jetzt auch mit dem Viertelfinale als Challenger, heißt es jetzt ja, nicht mehr Contender, hat die PDC ja heute bekannt gegeben, dass er da auf jeden Fall einen Platz sicher hat. Also der wird bei einem Premier League Abend dabei sein, da würde ich mich festlegen.
Ja. Ich möchte noch erwähnen, weil wir gestern ein bisschen das Thema hatten mit den Aussagen von Kim Heibrechts, aber Luke Humphries nach dem Spiel, da Heibrechts ja schon ein bisschen ausfallend oder beleidigend geworden ist. Der hat sich heute entschuldigt auf Twitter. Also auch da ist wieder alles gegessen.
Wie absehbar.
Und, ja, war vielleicht auch absehbar, dass Heibrechts so geht. Als schlechter Verlierer ist er halt. Aber das weiß er ja und hat sich entschuldigt. Und dann ist die Sache, denke ich, auch gegessen in dem
Was
Fall.
Was sagen wir denn zu Peter Wrights Aussagen nach dem Spiel, der sich dann hinstellt und sagt, eigentlich kann ich noch besser spielen. Also ich finde halt, dass ihm solche Aussagen in der Vergangenheit nicht gut getan haben, weil ich dann immer den Eindruck hatte, also nach allem, was bei dieser WM passiert ist, wo er auch schon mit einem Bein vielleicht raus war und immer wieder zu kämpfen hatte mit dem eigenen Spiel, finde ich, würde ihm ein bisschen Demut schon auch mal gut tun.
Er hat ja auch gesagt, dass Down das Spiel gegen Wright deutlich gewinnt.
Gegen Price?
Nee, nach seinem Spiel hat... Achso, ja, gegen... sorry, habe ich mich verstanden. Also er hat nach seinem Spiel gesagt, dass Price gegen Down verlieren wird, genau. Das hat er vorher gesagt.
5-2. Ja. Ja, er hat, glaube ich, sogar das Ergebnis genannt.
Ja, lag also ein bisschen daneben.
Ich finde es halt, also er hat dann halt auch in der Vergangenheit, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber da waren dann halt auch schon Zitate so nach dem Motto, ich werde auf jeden Fall im Finale stehen und ich werde die Nummer 1 der Welt und auch heute wieder, das sind die Darts, mit denen ich Weltmeister werde. Ich weiß es nicht. Also gerade er, der weiß, wie unkonstant er in letzter Zeit gewesen ist, ist doch so ein fast 106er Average einfach die Erfüllung, oder nicht?
Ja, aber ich finde es gar nicht so verkehrt. Und ich meine, Kevin, wir haben auch auf vielen Pressekonferenzen, auf Siegerpressekonferenzen bei dieser WM zusammen gesessen im Alexandra Palace. Und ich kann mich an nur ganz wenige Spieler erinnern, die uns nicht erzählt haben, dass sie so gut drauf sind wie nie, dass sie sich trotzdem noch steigern werden und auf jeden Fall hier sind, um Weltmeister zu werden. Also das hat Peter Wright nicht exklusiv und ich finde das auch legitim. Vielleicht ist das auch wirklich, und es ist mir letztlich auch egal, ob er das wirklich denkt oder ob er das nur macht, um, ja, weiß ich nicht, ein bisschen zu klappern einfach vor so einem Match. Und Gervin Price hat ja auch direkt darauf reagiert nach seinem Sieg dann, hat das ja durchaus mitbekommen. Dass Peter Wright dann 5-2 für Durant prognostiziert hatte. Ja, warum nicht? Ich glaube nur nicht, dass es eintreten wird. Also ja, ich bin eher dabei, dass ich denke, na, das könnte auch noch mal das Finale vom Grand Slam werden, ein ähnliches Ergebnis. Will ich nicht ausschließen. Also ich glaube, dass es gewinnen wird.
Wird denn dieses Jahr mehr geklappert als sonst? So generell den Eindruck habe ich nämlich. Also ja. Vor allem so, also es hat sich ja sogar ein Steve Beaton hingesetzt und gesagt, ich möchte, bevor ich aufhöre, nochmal Weltmeister werden. Und dann geht Van Gerven auf Aussagen von Price ein und dann geht Wright wieder steil und dann sagt Van Gerven heute Abend, glaube ich, auch, ja, der Wright soll mal reden, aber er muss es halt auch umsetzen. Also ich habe den Eindruck, dass dieses Jahr nochmal mehr geklappert wird als sonst.
Ja, gebe ich dir absolut recht.
Ich finde das gut.
Ja, finde ich auch. Ich finde es auch
gut. Weil wir bestellen uns sonst immer über Leute oder über Spieler, die irgendwie zu leise sind oder die Anspruch sagen, HG vergerben oder Angst haben, gegen denen aufzutreten. Und ich finde es gut, dass dann auch mal gesagt wird, solche Ansprüche gestellt werden. Ob die jetzt der Realität entsprechen oder nicht, werden wir dann ja sehen. Price hat ein großes Maul, aber er zeigt es halt auch, dass es haben darf aktuell. Und das finde ich immer gut. Wir wollen immer Fäden haben und wenn wir die bekommen dadurch, why not?
Ich glaube nicht, dass das nur einfach Geklapper ist und die Leute da selber gar nicht dahinter stehen. Ich glaube, dass das auch in vielen Fällen mit der Zusammenarbeit mit einem Mentalcoach zusammenhängen könnte. Also wenn ich, weil es wird ja auch begründet. Ja? Es ist ja nicht einfach nur so, ja, ich will Weltmeister werden, noch Fragen, sondern es ist ja schon, wenn ich an Stephen Bunting zum Beispiel denke, der hat ja 10 Minuten Referat quasi gehalten, warum er Weltmeister werden kann und werden wird und warum er das jetzt wirklich glaubt, im Gegensatz zu früher auch, was sich verändert hat. Welche Inspiration der FC Liverpool und Jürgen Klopp für ihn sind und der hat das ja richtig durchdekliniert. Also ich glaube schon, dass da auch bei dem einen oder anderen die Arbeit mit Leuten im psychologischen Bereich, mit Experten erkennbar ist.
Ja, absolut möglich, denn mentale Bereich auf jeden Fall ein Thema, das uns auch im nächsten Jahr dann etwas genauer beschäftigen wird, auch in diesem Podcast tatsächlich. Da werden wir dann mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wir haben aber noch zwei Viertelfinals, die wir besprechen müssen. Das haben wir die Sieger schon genannt, Van Gerven und Price. Vielleicht erst das von Price gegen Dowend, weil es irgendwie gerade erst kurz zu Ende gegangen ist. Price gewinnt am Ende 5-1 gegen Glenn Dowend. Deutlicher als, denke ich, dass viele oder beziehungsweise fast alle erwartet haben. Price gewinnt die ersten beiden Sätze. Dowend am Anfang starkes Finishing, aber ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass Price dieses Spiel verliert. Wie geht's da euch?
Ja, also es war relativ schnell klar, was in diesem Match dann passiert. Price kommt über das Komplettpaket mit dem Scoring und macht dann oftmals auch zu. Durant kommt über die hohen Finishes, die 146, die 136. Ich glaube, da waren noch 2, 3 andere dabei. Aber Price hatte vor allem in den ersten beiden Sätzen dann auch das komplettere Spiel. Durant mit etwas weniger Scoring Power. Der Average von Durant war, obwohl er hinten lag, stellenweise 3, 4 Punkte höher als der von Price, ist dann aber am Schluss von 104 noch auf 94 abgestürzt, während Price sich um die 100 gehalten hat, auch mal Aussetzer gehabt hat, aber nie von langer Dauer. Also es war insgesamt war es so der beste Auftritt so rundum von Price, den ich bislang bei dieser WM erlebt habe. Ich kann mich an das Henderson-Match erinnern, wo er 2 Sätze lang alles mit 114 in Grund und Boden gespielt hat und dann noch auf 104 runter ist. Und das hier war halt deutlich konstanter und das Timing war da und Durant hat alles probiert, aber ihm fehlt dann in diesem Moment noch ein bisschen Scoring Power, auch wenn die Finishes laufen und extrem beeindruckend sind.
Ich würde in einer Sache widersprechen, dass Durant alles probiert hat. Also das war eigentlich das, was mir fehlt. Ich meine, er gilt ja so als der oder einer der Entfesselungskünstler so auf der Tour. Ich meine, aus deutscher Sicht erinnern wir uns alle an das Match gegen Gaga beim Grand Slam, aber so als einer, der immer wieder auch aus schwierigen Situationen rauskommt, der nochmal wieder in Match zurückkehrt, den du nie totgesagt irgendwie siehst, das war heute irgendwie nicht der Fall. Also ich fand nach dem 3-1 oder so Mitte 5. Satz, da war ich irgendwann auch weg. Also ich habe das Spiel dann tatsächlich so nebenher geguckt und habe noch was nebenher gemacht, weil ich das Gefühl einfach nicht mehr hatte, dass der nochmal zurückkommen kann. Also es plätscherte für mich so hinten raus, das Match. Und das hatte ich von Durant eigentlich nicht erwartet. Also da war ich schon ein bisschen enttäuscht.
Ja, vielleicht fehlte da so ein wenig der Glaube nach dem frühen Rückstand. Die Frage ist, fehlte der Glaube auch Labanauskas gegen Van Gerven? Eigentlich, wenn man sich den Anfang anschaut, nicht. Kam gut rein. Ersten Satz sogar gewonnen, dann 3 in Folge kassiert, obwohl es auch sogar Chancen zum 2-0 gab, Kevin.
Das fand ich ein echt seltsames Match, ja. Also Van Gerven hat Labanauskas Dinge angeboten, die er im ersten Satz genutzt hat. Im zweiten hat er Bull verpasst, um 2-0 in Führung zu gehen. Dann hat Van Gerven das 1-1 gemacht und ist weggezogen, hat so einen Zwischensprint eingelegt, wo er dann, glaube ich, auch zwischendurch mal 105 im Average gehabt hat. Dann verkürzt Labanauskas wieder. Aber der hat halt zu viele Fehler insgesamt gemacht, also sowohl beim Scoring als auch bei den Doppeln. Wenn man sich anguckt, dass die beiden, glaube ich, zusammen, oh, lass mich nicht lügen, aber 50 Doppel verpasst haben. Ich müsste es nochmal nachschauen, aber da ging schon einiges auch daneben. Zum Schluss noch diese 6 Set-Darts von Labanauskas, wo mich wirklich interessiert hätte, was passiert wäre, wenn der nochmal auf 4-3 rangekommen wäre. Also es zeigt mir so ein bisschen, dass Van Gerven nicht unverwundbar ist bei dieser WM. Aber es braucht eben den Spieler, der das nicht nur 10 Minuten nutzt, sondern der halt wirklich ihm eine Stunde lang auf den Kopf haut.
Es wirkte auf mich so ein bisschen fast wie ein Trainingsmatch für MVG, als wenn er wirklich auch ein paar Sachen ausprobiert hat. Ich meine, klar, die 6 Set-Darts zum 3-4, das hätte ich auch gern noch mal gesehen, dass einer davon reingegangen wäre. Dennoch hatte ich da nie das Gefühl, dass, selbst nach dem Setdart zum 0-2 oder beziehungsweise vor dem Setdart, selbst wenn er den macht, ich hätte da keine Zweifel dran gehabt. Und Van Gerven hat schon ein paar kuriose Checkouts gespielt. Ich hatte das ja gerade auch mit der schon mal angesprochen, 56 Rest, dann Triple 16, Doppel 4 hatte, Tops hat er mal gespielt. Wollte auch immer so für Entertainment sorgen, ne? War, glaube ich, eine 170er Aufnahme einmal, wo er nach den, oder nicht eine 170er Aufnahme, sondern hatte 170 Rest, spielt zweimal Triple 20, setzt dann ab, holt sich das Publikum nochmal rein, verfehlt dann aber Bullseye. Und es gab ja nochmal eine Aufnahme zum, das weiß ich nicht mehr ganz genau, da ging's auch um Checken, glaube ich, wo er nochmal absetzt, war, glaube ich, ein normales Doppelfeld und das Publikum nochmal animiert. Also es kam mir fast so vor, als wenn er gedacht hat, okay, gegen Labanauskas, Gewinn alleine reicht heute nicht, ich will auch irgendwie was bieten. Gern 9 Data oder ein 170er Finish oder irgendwelche anderen Kunststückchen. Ich fand, dass er da sehr viel ausprobiert hat und dann auch noch mit der Fingerwunde, war so ein bisschen unlucky die, dass er sich da noch den Finger aufreißt. Ja, war irgendwie ein sehr seltsames Match. Und mir kam es so ein bisschen vor, als wenn er das gar nicht richtig ernst genommen hat. Und ich glaube, wir sollten ihn an der Leistung nicht messen. Da werden wir, und ich freue mich unfassbar auf das Match gegen Espinel, da werden wir ein Feuerwerk sehen, glaube ich, oder hoffe ich zumindest von beiden Seiten. Also wenn der 9 Data fällt, dann wird es in dem Match morgen sein.
Wie satt war denn Labanauskas nach einer überperformten WM? Entschuldige, ich hatte die Frage mir gerade so schön zurechtgelegt.
Ich hatte auch noch eine.
Klar hat er viele Doppel verpasst, klar hat er viele Chancen liegen lassen. Dennoch, insgesamt, fand ich ihn jetzt gar nicht so schlecht. Also zum Anfang hat er mich wirklich geschockt, wie respektlos und selbstverständlich er da sein Spiel auf die Bühne gebracht hat. Ich meine, das ist dann echt nochmal was anderes, ob du dritte Runde gegen Hopp spielst oder dann ein Viertelfinale bei der WM gegen Michael van Gerven und weißt, alle gucken auf dich. Ich fand ihn eigentlich ganz okay und er ist ja, glaube ich, jetzt auch das erste Jahr ist auf der Tourcard, auf der Tour gewesen, hat erst seit einem Jahr die Karte, ist richtig, ne?
Ist korrekt, ja.
Ja, also das heißt, da wird ist ja noch deutlich Potenzial in der Order of Merit dann. Warum sollte der nicht im nächsten Jahr unter die Top 20 klettern und sich da etablieren? Also mich hat er überzeugt, muss ich sagen. Also man hatte ihn zwar auch so auf dem Zettel, aber dass er jetzt ins Viertelfinale oder auch ins Achtelfinale kommt, das hätte ich nicht erwartet.
Dann lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, dass 2020 nicht das Jahr des Darius Labanauskas wird. Also genau andersrum.
Wir werden das folgen, Kevin.
Ja. Ist so ein Ryan Searle, so nach dem Motto, den du ein Jahr dann nicht mehr siehst.
Aber immerhin gab es 50.000 Pfund, also.
Ja, völlig richtig, klar. Also Labanauskas hat immer schon Qualität gehabt, aber in meinen Augen auch immer durch seine totale Unkonstanz, sei es im BDO-System, sei es im PDC-System, auf sich aufmerksam gemacht. Und das ist kein Spieler, den ich auf Dauer in den Top 30 sehe.
Aber Unkonstanz jetzt nicht auf die WM gemünzt, sondern
nein.
Okay. Weil genau das fand ich nämlich, dass er das gezeigt hat bei der WM, Konstanz. Mhm. Das, was eben einigen Leuten auch aus deutschen Gefilden gefehlt hat, das hat er das gespielt, was er spielen kann und ist dann auch letztendlich zu Recht bis zum heutigen Abend gekommen.
Es ist richtig und es müssen sich andere fragen, warum sie das nicht genutzt haben. Also warum ihm das fürs Viertelfinale gereicht hat. Das muss er sich nicht fragen, das müssen sich aber andere fragen.
Ja, und wem muss das tun, dieses Spiel dann heute Abend zu sehen? Also da musst du eigentlich in jeder Sekunde denken, Mann, da könnte ich jetzt stehen. Also ich glaube, so ein Turnierbaum, der war ja letztendlich, muss man sagen, wie gemalt.
Du spielst doch wieder auf die Deutschen an, Lutz.
Das ist reine Interpretation deiner. Nein, aber das ist jetzt ohne Häme oder so. Also das liegt mir auch total fern. Im Gegenteil, ich wünsche es ja einem Gabriel Clemens oder einem Max Hopp. Aber wenn wir das mal sachlich beurteilen, dann glaube ich nicht, egal auf welcher Position man im nächsten Jahr gesetzt oder eben vielleicht auch nicht gesetzt ist, dass man so eine Vorlage kriegt, dann auch mit den Entwicklungen in den anderen Matches, das war schon einfach eine große Chance. Also, ja, und das tut dann schon, glaube ich, auch ein bisschen weh, wenn du das dann siehst und da steht ein Darius Labanauskas und haut sich noch irgendwie den Dart in den Finger und denkst, Mensch, da hätte ich jetzt auch stehen können und hätte dieses Highlight-Spiel für mich in einem WM-Viertelfinale mitnehmen können.
Ja, definitiv. Mir hat auch gestern so ein bisschen bei Beaten gegen Labanauskas schon das Herz geblutet, wenn ich ehrlich bin. Genau. Aber eine Szene möchte ich noch besprechen. Abgesehen davon, dass Van Gerven ja nachher gesagt hat, das Spiel war boring und er ist ein bisschen eingeschlafen und fühlte sich nicht getestet. Das war die Situation, als Labanauskas 6 perfekte Darts gespielt hat und Van Gerven 2 eher schwächere Aufnahmen hatte. Und dann spielt er tatsächlich Triple 20, Triple 19 und wirft auf die Doppel 12, um Labanauskas es angeblich hervormachen zu wollen, wie man die 141 steckt. Was machen wir mit dieser Aktion? Wie ordnen wir die ein?
Ja, es ist halt ziemlich arrogant. Da weiß ich jetzt nicht, was ich da groß noch zu sagen soll. Also es ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Das ist halt so, das ist, ich bin hier oben und was soll ich dazu sagen? Also das sind halt so Dinge, die ihn für mich jetzt nicht unbedingt total sympathisch machen. Andere sagen dann halt, ja, es ist fantastisch, mit welchem Selbstvertrauen er da durch die Gegend läuft. Ich erkenne Leistung an, ganz klar, aber das ist dann so eine Geschichte, die ich unnötig finde.
Ja, das, was ich eingangs auch gesagt hatte, ich glaube, er hat das so ein bisschen, hat sich verpflichtet gefühlt, da auch so eine Show zu zeigen und hat da so ein paar verrückte Dinge gemacht, weil er eben schon vorher, glaube ich, diese Meinung hatte, das kann nur langweilig werden, weil Laba what, Laba who, ne, Labanauskas und das ist auch kein Viertelfinale, was soll das? Dann mache ich halt ein bisschen Zirkus.
Es hätte doch jeder gerne eine Labanauskatz zu Hause.
Ich dachte, bei dem Punkt wäre schon weg. Aber na gut. Gut, dass Steve Beaton nicht mehr im
Das hat er sich definitiv nicht bieten lassen.
Ja.
So, haben wir die Wortwitze ist auch abgehakt. Kommen wir dann zur Kategorie, die ist immer sehr beliebt, dann zu diesem Zeitpunkt, um mal wieder runterzukommen. Match of the Day, was war für euch heute das Viertelfinale des Tages?
Wright gegen Humphries.
Ja, Wright Humphries. Bin ich dabei.
Seid ihr euch auch einig beim Spieler des Tages?
Wieso muss ich immer zuerst antworten?
Lutz, dann leg du doch vor, komm.
Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich bin erst seit zwei. Ja, ich finde es gar nicht so leicht. Also das Match auf jeden Fall. Also mit Riesenabstand, ich hatte es vorhin ja auch schon gesagt, für mich ganz klar das beste Match gewesen von der Qualität her, vom Spannungsbogen her. Alles, da war alles dabei. Ja, ich tue, ja, man muss eigentlich Peter Wright nennen, aber da ich ja weiß, dass das morgen komplett in die Uhr gehen wird, gucke ich gerade, ob ich nicht noch einen besseren finde. Ich finde es geil, ich bringe jetzt eine persönliche Note rein. Ich habe und feiere mich einfach nochmal, dass ich vor der WM genau dieses Halbfinale vorhergesagt habe. Und Espinel gehörte schon so ein bisschen Mut dazu, ihn so weit zu schieben. Aber irgendwie war ich mir doch sicher und er hat das bestätigt. Und deswegen nehme ich The Asp. Er läuft auch noch mit meinem Karaoke-Song ein. Und das hat sich jetzt ja auch etabliert, dass die Fans das immer noch weiter singen. Im Übrigen.
Fantastisch.
Ja, aber erinnere dich, Kevin, als wir in der Halle waren, da ist die Musik am Ende aus. Ich frage mich jetzt, wo ich zu Hause bin und die Matches sehe, wird das im Fernsehen drüber gelegt oder haben die das in der Halle geändert? Dann müsste man eigentlich Shorty mal fragen oder Excel, die da sind. Würde mich echt mal interessieren, weil ich fand es eigentlich geil, dass die Musik runtergedreht wurde und du hörst dann den Alexandra Palace singen. Ja, das nur am Rande, deswegen entscheide ich mich für The Asp.
Ich gehe auf Gervin Price, weil der sich ziemlich gesteigert hat im Vergleich zum Vortag und ein schwierig ausgesehenes Match ja einfach locker über die Runden gebracht hat und immer wieder wusste, wie er dem Gegner als nächstes wehtun kann.
Ja, nehmen wir das so mit zum Walker noch. Auf jeden Fall hatte ich auch das Gefühl, dass die heute sehr lange gedauert haben. Espel und Vandenberg waren, glaube ich, insgesamt
fast. Aber das war total schön. Also da ist mir berichtet worden, dass da dann Dimitri auch bei Espinel entsprechend mitgewippt und was weiß ich was gemacht hat. Und das ist auch cool. Also ich weiß, dass da nicht jeder Spieler irgendwie einen Nerv für hat. Und auch ich würde nicht wissen, ob ich bei einem Viertelfinale, wenn ich da oben auf der Bühne stehe und warte darauf, dass mein Gegner kommt, ob ich da nicht irgendwie, ich glaube, ich wäre wie Oli Kahn und wäre im Tunnel und wer mich anspricht, hat ein Problem. Aber ich finde es auch geil, ne, wenn dann so zelebriert wird, wie es die beiden getan haben.
Also ich wäre wie Aspen, definitiv. Vielleicht sogar noch ein bisschen drüber, keine Ahnung. Übrigens, dein guter Freund Wayne Mardell hat sich vorhin festgelegt und hat gesagt, dass Snakebite morgen Price schlägt. Was sagst du dazu, Kevin?
Da reden wir doch darüber, sehr gut, Überleitung. Dann gehen wir nochmal eure Tipps durch für morgen, weil die Spiele, wie die verlaufen, haben wir ja schon gut angeschnitten.
Ja, aber also ich gehe dagegen und gehe auf Gervin Price. Glaube aber schon, dass Price gegen Wright relativ eng wird. Aber ja, also ich gehe auf Price und ich gehe schon auch auf Van Gerven. Würde mir allerdings wünschen, dass es Price gegen Espinel ist. Wenn ich genau tippen müsste, würde ich ja 6-4 für Price und 6-3 für Van Gerven tippen.
Ich glaube an einen klaren Sieg von Gervin Price morgen. Wenn wir auf Ergebnis jetzt schon gehen, dann sage ich ein 6-2 und sehe ein sehr enges Halbfinale Van Gerven gegen Espinel. Espinel hätte es verdient, gar keine Frage, aber ich möchte einfach das Finale Van Gerven Price sehen. Wenn ich jetzt so denke, Neujahrstag, Finale Espinel Price. Ich hätte eine deutlich größere Vorfreude, wenn ich wüsste, dass es Van Gerven Price ist. Und ich glaube auch, dass er sich morgen da durchsetzen wird, Michael Van Gerven, und sage ein 6-5.
Da ich mich ja auch nie aus sowas raushalte, auch meine Tipps noch an dieser Stelle, 6-3 für mich jeweils für Van Gerven und für Price, weil ich dieses Finale einfach sehen will. Ich will Price gegen Van Gerven im Finale sehen. Er hätte auch nichts gegen Espinel oder auch gegen Wright, aber trotzdem, das Wright-Van Gerven-Finale möchte ich eigentlich nicht sehen, wenn ich ehrlich bin.
Genau.
Aber alles andere, also ich hätte schon richtig Bock auf Price gegen Van Gerven, da bin ich ehrlich. So, Best of 11 dann auch, wie ihr gerade schon durch die Tipps gehört habt. Die Distanz, da habe ich noch zwei Sachen, die heute rausgekommen sind, die auch noch kurz anschneiden wollen. Fallon Sherrock hat jetzt nicht nur eine Einladung für das World Series Event in New York, sondern gleich für alle World Series Events 2020, inklusive dem in Deutschland, wo noch nicht ganz feststeht, wo es stattfindet, wahrscheinlich wohl wieder Köln. Und die Premier League wird mit Contendern oder Challengern, wie Lutz schon gesagt hat, dieses Jahr, also nächsten Jahr 2020, dann ausgetragen werden. Kurz eure Meinung noch zu den beiden Geschichten.
Was war die Challenger nochmal? War das ein Flugzeug oder war das, entschuldigt, ich bleib da gerade, nee, das war
das Shuttle der NASA.
Ah ja, die Challenger-Geschichte, gut. Ich habe halt, also weiß ich nicht, also Sherrock, ich gönne sie ihr total, aber auf der anderen Seite denke ich halt immer, wo bleiben die weiteren positiven Nachrichten für den restlichen Frauensport? Also das ist meine Meinung dazu und die Challenger finde ich okay, aber ich finde es schade, dass man einfach die Regeln so belässt, also dass die Punkte gegen die Contender mitgenommen werden, dass nur der Neunte am Ende rausgeht, dass die PDC da nicht kreativ geworden ist, aber auf der anderen Seite ist das halt auch typisch PDC so wieder so ein bisschen. Das sind meine Meinungen zu diesen beiden Themen.
Ja, zur zweiten Thematik gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen von meiner Seite, sehe ich exakt so wie Kevin auch. Das ist ja PR-mäßig, marketingtechnisch ist das sicherlich sehr clever gemacht. Das wird auch sicherlich wieder Challenger geben, die dann einen gewissen Lokalkolorit haben. Bin mal gespannt, wo sie Max Hopp einbauen wollen.
Wo gar nicht.
Ja, bei Berlin ja eben genau. Erst nach der Judgment Night stattfindet. Ja. Vielleicht spielt er irgendwo in England, weiß ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Barry Hearn keinen Deutschen in so einer Konstellation mitnimmt, weil man weiß, wie wichtig ihm der deutsche Markt ist. Also deswegen glaube ich, ist ein Deutscher, und das wird dann sicherlich Max Hopp sein, glaube ich schon.
In Rotterdam?
Ja, könnte sein. Also ich hab mir davon auch Gedanken drüber gemacht, habe mir tatsächlich mal 9 Challenger aufgeschrieben. Wollt ihr die noch hören? Oder
ja, ich finde die jetzt sehr interessant.
Yeah. Also Willie O'Connor für mich gesetzt in Dublin. Chris Dowie, gerade nach den Erfahrungen auch aus diesem Jahr. Das gleiche gilt für John Henderson. Jeffrey de Swaan musst du, glaube ich, nehmen, damit du auch einen Niederländer dabei hast und auch die WM jetzt belohnst. Ja, Max Hopp habe ich schon genannt. Dann habe ich hier noch Luke Humphreys, Fallon Sherrock, Dimi Vandenberg und ich glaube, dass in Liverpool man Stephen Bunting ins Rennen schicken wird. Das wären meine 9 Challenger. Und die große Frage ist für mich der 9. Premier League-Teilnehmer. Und da blieben am Ende bei mir noch als Kandidaten Lewis, Chisnell, Wade und Durant.
Durant
steht ziemlich weit hinten und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass sie Glenn Durant nehmen werden.
Wenn nicht als Contender, dann muss doch Chizzy als Challenger kommen.
Oder Challenger, ja.
Aber kannst du, das weiß ich nicht. Das ist so wie der HSV in der 2. Liga.
Ich glaube auch kein Hendo. Ich glaube, Hendo war letztes Jahr und ich würde fast sagen, Hendo dieses Jahr nicht mehr. Das war einmalig.
Ja, aber das wäre nicht typisch PDC. Die PDC nimmt das so lange mit, bis der Letzte keinen Bock mehr hat.
Aber dann war auch nicht typisch, den deutschen Spieltag nach der Judgment einzulegen.
Ja, das stimmt. Vielleicht wollten sie ein bisschen mehr sportliche Relevanz geben. Ja, okay, hast du recht. Aber wenn sie Durant nehmen, was ich auch glaube und was ich auch hoffe, was ich auch für richtig halte, da wird es schon einige kritische Stimmen geben. Also ich freue mich jetzt schon auf James Wade.
Ach, James Wade.
Der Waiter, da kommt der Waiter wieder. Da kommt der Waiter noch zum Ende der Sendung wieder raus. Ich wusste es.
So, bevor wir jetzt abdriften, ich muss ja die andere Frage noch beantworten. Also, Fallon Sherrock, alle World Series Turniere, ne?
Ja.
Das war das Thema. Ich halte von dieser World Series aus sportlichen Gesichtspunkten ja eh nicht so viel. Ich finde, das ist ja genau einer dieser Aufbläh-Wettbewerbe. Ja. Was die Majors verwässert. Nichtsdestotrotz verstehe ich die PDC, dass man das Spiel global kriegen möchte. Und das ist sicherlich ein Anfang zu einer irgendwann auch mal globalen Tour. Und wir würden auch vielleicht nicht solche Leute wie Damon Hatter bei der WM in der Form dabei haben, wenn sie diese Termine nicht hätten. Ich glaube schon, dass das Sinn macht. Es gibt viele Spieler, die von diesen Turnieren profitiert haben, die Locals. Und insofern ist das, weil es sportlich eigentlich echt nicht so die mega Relevanz hat, ist das eigentlich die richtige oder eine einfache Sache, um sich so ein Feigenblatt zu geben und zu sagen, hey, wir machen jetzt nochmal extra was für die Frauen. Weil am Ende stehen sie, glaube ich, auf dem Standpunkt, wir sind offen für Männer und Frauen. Es kann sich jede Frau qualifizieren. Das geht mir jetzt bei dieser Diskussion, an der sich jetzt ja auch Leute beteiligen und eine Sexismusdebatte im Darts führen, die überhaupt gar keine Blende von dem Sport und von irgendwelchen Qualifikationskriterien und so weiter haben. Das geht mir da immer verloren. Ich weiß, dass ihr das wisst und ich weiß auch, dass die meisten Podcast-Hörer das wissen, aber ich sage es trotzdem immer noch mal an jeder Stelle, ja, jede Frau kann sich wie jeder Mann auch für eine Tourkarte bewerben. Und das ist ja auch passiert und es wird auch wieder passieren. Mikuro Suzuki hat jetzt ja auch bekannt gegeben, dass sie an der Q-School teilnehmen wird. Also der Weg ist ja da. Es ist ja nicht so, dass Frauen ausgegrenzt werden. Ich sehe es dennoch so, dass die Entwicklung bei den Männern einfach, weil man so lange unter sich gespielt hat, deutlich vorangeschritten ist und irgendwie Situationen kreiert werden sollten, um die Frauen daran zu führen. Deswegen bin ich auch ein Befürworter dieser zwei Startplätze bei der WM. Vielleicht können das ja auch 3 oder 4 im nächsten Jahr werden. Ich fände das nicht schlimm. Ich fände es auch okay, wenn man das bei dem einen oder anderen Major vielleicht noch macht. Beim Grand Slam haben wir es ja sowieso. Insofern halte ich das für richtig. Ich fände es nicht gut, eine Frauenprofitur zu haben, weil man dann die Geschlechter separieren würde. Und Darts ist ein Sport, wo es die große Möglichkeit gibt, und das hat Darts fast exklusiv, Männer und Frauen in einem Wettbewerb gegeneinander antreten zu lassen. Und ich fände es wunderbar, wenn wir in vielleicht 10 Jahren, vielleicht 15 Jahren eine Top 32 haben, wo vielleicht auch 6, 7, von mir aus auch 28 Frauen drin sind, aber das wäre ein bisschen unrealistisch wahrscheinlich, aber ja, zumindest so 3, 4, 5 Frauen so auf der Tour vorne mit dabei, das würde ich schon sehr, sehr geil finden und dann hätte man auch faire Matches bei der WM, weil das muss man jetzt auch sagen, Gervin Price hat das ganz gut beschrieben. Er freut sich für Fallon Sherrock, aber Ted Evans hätte auf einem Floor-Turnier gegen sie gewonnen. Easily, hat er dann auch noch hinzugefügt. Und ich glaube, da liegt er nicht so verkehrt. Das soll die Leistung von Fallon Sherrock nicht schmälern, um Gottes Willen. Die hat eine fantastische Leistung gebracht. 3-mal, auch gegen Chris Dobie, fand ich sie super stark. Aber ja, also die PDC muss was machen, sollte was machen, aber nicht vergessen, Leute, jede Frau kann sich wie ein Mann auch eine Tourkarte erspielen. Und das steht erstmal. Chancengleichheit von den Formalitäten her ist auf jeden Fall gegeben.
Okay, wir sind bestimmt schon völlig über der Zeit, aber
absolut.
Ich möchte es nicht ganz stehen lassen. Bin total deiner Meinung, dass ich absolut dafür bin, dass wir dieses Feld kriegen, wo dann auch Männer gegen Frauen spielen und es irgendwann keine Besonderheit mehr ist, aber die Tatsache, dass wir bislang nur 3 oder 4 Damen haben, die wirklich als professionelle Dartspielerinnen leben können, zeigt in meinen Augen schon, dass wir andere Anreize brauchen. Und deswegen würde ich für einen Übergang eine Frauentour durchaus für sinnvoll halten.
Ich glaube nur nicht, dass es bei dem Übergang bleibt. Ich glaube, wenn du es einmal separierst, dann wird es sehr schwer, diese Tour wieder aufzulösen und das dann irgendwie zusammenzuführen. Ich glaube auch, dass du für eine Frauen-Profi-Tour, du hast es gerade selber gesagt, es gibt nur 3, 4, okay, du hast gesagt, die davon leben können, aber wenn wir ehrlich sind, gibt es auch, okay, sagen wir 5, 6 Frauen, die überhaupt eine Qualität mitbringen, sportlich, die der Fernsehzuschauer, und um den geht es letztendlich, für okay erachtet, weil er ist natürlich völlig andere Dinge gewohnt aus den letzten Jahren. Wenn man sich die Averages anguckt, die bei den Qualifiern gespielt wurden im letzten Jahr und auch in diesem Jahr für die WM, dann ist das, die Spitze ist okay. Und ich glaube auch, dass eine, ich halte Mikko Suzuki im Übrigen für die deutlich stärkere Spielerin und bin auch dann absolut bei der BDO-WM dann dabei und werde mir das angucken. Aber so viel kommt dahinter nicht mehr. Und die Averages fallen dann hinten ganz schön ab. Und ob du dir das geben willst, wenn du donnerstags Premier League guckst und siehst, wie die sich da die 100er Averages geben, und schaust dann am Wochenende die Frauen-Profi-Tour mit Averages um die 72, 75, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Also ob die Leute das wirklich geil finden und sich dann auch so ein Turnier anschauen. Es ist immer sehr einfach, jetzt Hashtag Fallon da irgendwie zu schreien, und das ist ja auch PC und alle sind dafür und alle finden es toll. Aber da geht man einmal in den Alexandra Palace, setzt sich eine blonde Perücke auf oder guckt sich eben dieses eine Match auf dem 27. Dezember nachmittags an, okay. Aber ist das Interesse wirklich so groß, dass die Leute dann dabei bleiben bei einer Frauentour? Das wage ich doch sehr zu bezweifeln. Und das kann sein, dass Fallon Sherrick das geändert hat. Im Sponsoring war es immer ein Riesenproblem. Also die PDC hat es ja in den letzten Jahren schon häufiger mal probiert. Nach meinen Informationen, mir hatte das Anastasia Dobromyslova erzählt, war die Frauentour eigentlich schon geritzt. Also dass die kommen würde. Und es ist in letzter Minute dann an der Kohle einfach gescheitert, weil es keine Sponsoren gab und vielleicht auch im TV nicht die Überzeugung gab, dass man das dem Zuschauer anbieten möchte. Und da sehe ich ein großes Problem. Deswegen finde ich diese Step-by-Step-Geschichte, einige sagen, das ist feige von der PDC. Ich halte es aber durchaus für richtig, weil ich möchte unbedingt diese gemeinsame Tour erhalten. Und man muss jetzt irgendwie diese 2, 3, 4 Frauen, die das Potenzial haben, die muss man da jetzt hinkriegen. Und dann, wenn du diese Role Models hast, ich sehe das ja bei meiner Tochter oder auch aus dem Freundeskreis, da erzählt mir einer, ja, meine Tochter hat irgendwie Fallon Sherrick gesehen und hat gleich gefragt, wann spielt die wieder so. So funktioniert es. Ja, wenn du Vorbilder hast und dann gibt es vielleicht auch mehr Mädels, die zum Pfeil greifen und Dart spielen, und dann ist alles ein Selbstläufer. Der Rest passiert dann automatisch. Jetzt habe ich sehr viel geredet, ich weiß.
Gut, das kann ich unterschreiben, das stimmt. Aber nein, super, dass du das nochmal zum Abschluss dieses Tages so ausgeführt hast. Ich habe auch noch eine Sache, die ich noch anbringen wollte. Und zwar gibt es bei uns im Forum auf www.daten-forum.de, so ist es richtig, eine Spendenauktion zugunsten des Kinderhospiz Bärenherz. Da haben wir von Sport 1 das frisierte Dart-Phrasenschwein von Joanne White, der Frau von Peter White, als Auktionsmöglichkeit auf unserem Forum. Aktuell steht das Höchstgebot bei 301 Euro. Also ich kann da nur appellieren, schaut euch diese Bilder an. Das sieht wirklich super aus, das Phrasenschwein. Und für 301 Euro, ich denke, da ist noch ein bisschen was Luft nach oben. Und es ist für einen guten Zweck. Wie gesagt, Kinderhospiz Bärenherz. Seit Jahren wird die Auktion bei uns im Forum unterstützt. Würde mich freuen, oder wir würden uns freuen, wenn da noch der ein oder andere Euro dazu kommt. Ja, dann die Halbfinals am Montag. Peter White gegen Gerwin Price und Michael van Gerwen gegen Nathan Aspinall. Lutz, Kevin, danke für euch, für diese ausführliche Betrachtung des Viertelfinaltags.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht, wie immer.
Der Kollege ist großartig. Also wie der die Sendung immer wieder bereichert, was da immer alles zutage kommt. Das ist groß, groß.
Ja, Lutz ist auf jeden Fall mittlerweile im Stammpersonal dieses Podcasts angekommen. Das kann man, denke ich, so sagen. Danke euch fürs Zuhören. Wir werden dann morgen nochmal zum letzten Mal in 2019 natürlich über die Halbfinals ausführlich sprechen. Ja, danke fürs Zuhören und bis morgen. Ciao.
Tschüss, ihr beiden.